Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Was bedeutet es eigentlich, ein Teil der Familie Gottes zu sein? Was verbindet die Familienmitglieder und wie arbeiten sie zusammen? Damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Wir wünschen Ihnen gute Gedanken.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich euch alle wieder begrüßen darf zu einer neuen Runde. Wir haben ein neues Thema in diesem Viertel, das wir behandeln. Haushalterschaft, sehr spannend. Und wir haben auch hier wieder eine neu zusammengewürfelte Runde, die ich kurz vorstellen darf. Hier sitzt der Rev, der Thomas, der Jonathan, der René und ich bin die Yvonne. Und wir wollen jetzt zu Beginn noch beten miteinander und dann einsteigen ins Studium. Unser treuer Heiland, in diesem Lektionsstudium befassen wir uns damit, dass wir zu deiner Familie gehören. Eigentlich, Herr, können wir uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. So möchte ich dich bitten, dass du unsere Gedanken lenkst und dass durch das, was wir miteinander teilen werden und aus deinem Wort lesen werden, dass du unsere Sehnsucht stärkst. Ja, Herr, wir wollen wirklich ganz zu deiner Familie gehören. Danke, dass du uns jetzt helfen wirst, wenn wir über dieses Thema sprechen. Amen.
Amen.
Ja, der Jahreswechsel, das ist immer so eine Gelegenheit, wo wir unser Leben ein bisschen Revue passieren lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht. Das sind so die Geburtstage und die Jahreswechsel, das sind so die Zeiten, wo ich immer innehalte und zurückschaue und natürlich auch vorausschaue. Und jetzt frage ich euch, wenn ihr so zurückschaut, für welche Segnungen und Gaben seid ihr Gott ganz besonders dankbar? Was sind so die größten Highlights der Geschenke Gottes, die er euch gemacht hat?
Ich denke, oft bei Highlights müssen wir immer an etwas ganz Spezifisches denken oder was Großartiges, aber ich merke, dass die selbstverständlichen Dinge, die wir Tag für Tag erleben, eigentlich mir richtig viel Freude machen, dass ich eine Familie habe, dass es meinen Eltern gut geht, dass es meiner Frau gut geht, dass ich dort geborgen bin in dieser Familie. Das hat man oder hält man vielleicht immer für selbstverständlich, aber sobald irgendwo Krankheit oder irgendetwas kommt, denkt man dann ganz anders darüber. Ja. Ich bin einfach dankbar, dass es meiner Familie gut geht.
Genau, geht mir auch so. Also ich bin dankbar auch für meine Familie, für meine Frau, Tina und die Kinder. Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Wenn man schnell mal krank wird, dann schätzt man erst das. Oder wenn man es nicht mehr hat, dann schätzt man das, was man eigentlich hatte. Ja. Und das ist schade, ja, dass man manchmal die Zeit so verfliegen lässt. Jetzt im neuen Jahr, wenn man zurückblickt, da sagt man auch schon wieder, wow, die Zeit ist so schnell vergangen. Und es ist doch ein Segen, dass Gott uns immer wieder führt, uns Kraft gibt und uns auch jeden Tag erfahren lässt, dass er da ist.
Ja. Ich habe mir ganz spontan an meine Bildung gedacht, gerade mit Blick auf eine Reise, die ich auf die Philippinen mal gemacht habe und dort mal gesehen habe, wie Kinder freudestrahlend in die erste, zweite, dritte Schulstufe gerannt sind. Das war bei mir in der ersten Schulstufe so. Ab der zweieinhalbten schon nicht mehr so und in der dritten, vierten habe ich mir gedacht, wann hört das Schulsystem auf? Aber ich muss sagen, dass Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, kostenlos Lesen, Schreiben, Rechnen und noch viel mehr zu lernen, dass ich mir selbst jetzt noch selber was aneignen kann. Das ist so selbstverständlich für mich, dass ich ein Buch aufschlage, die Bibel aufschlage. Aber das ist für mich ein großes Geschenk.
Ja, ich muss da gerade an diesen Sommer denken, da war so ein großes Highlight für mich. Joni ja auch. Ich glaube, der kann mir da zustimmen. Die Hochzeit einfach, so ein neuer Lebensabschnitt, dass man einen Partner auch an die Seite gestellt bekommt, mit dem man sich so gut versteht, mit dem man Freude und Leid teilen kann. Das ist ein großes Highlight gewesen für mich. Und zum anderen musste ich direkt daran denken, dass ich jetzt hier in Bogenhofen Theologie studieren darf seit 2 Jahren. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, so wie ich es davor 3 Jahre gemacht habe, hinter der Maschine zu stehen. Und so darf ich jeden Tag was Neues lernen, darf jeden Tag irgendwo auch Menschen begleiten. Und wenn ich darauf schaue, dass ich das mein Leben lang machen darf, dann ist es für mich ein großes Highlight, was jetzt nicht punktuell zeitlich ist, sondern hoffentlich das ganze Leben andauert.
So wunderschön, dass wir dankbar sein können für viele Dinge. Und um diese Dankbarkeit, glaube ich, wird es das ganze Viertel gehen. Ich weiß nicht, wenn wir über Haushalterschaft reden, dann können wir nur einfach dankbar sein. So steigen wir ein in zwei Textabschnitte. Vielleicht fangen wir diesmal bei dir an, René. Würdest du aufschlagen Epheser Kapitel 3 und dort die Verse 14 bis 21 und ich würde dich, Joni, gleich bitten, Galater 3, 26 bis 29 zu lesen und dann werden wir versuchen, diese beiden Abschnitte miteinander zu vergleichen. Wir müssen halt irgendwie mit Finger drin arbeiten oder so, dass wir beide haben. Epheser 3, 14 bis 21.
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glaube in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, die Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen.
Dankeschön. Und Galater Kapitel 3, 26 bis 9.
Jupp. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben.
Dankeschön. Was sagen uns jetzt diese beiden Abschnitte über unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung untereinander? Wenn wir es jetzt mal durch diese Lupe anschauen, ja, wir sind Teil der Familie Gottes. Wie schaut das aus? Du wolltest schon was sagen.
Ja, das ist gerade, weil ich hier in meinem Abschnitt über den Begriff Nachkommenschaft hier gestoßen bin, oder Abrahams Nachkommenschaft, was ihm verheißen wurde, dass seine Nachkommenschaft unzählig sein wird, so wie die Sterne am Himmel, denke ich mir, das ist eine riesengroße Familie. Ich selbst habe das nicht so in dem Maße erlebt, meine Familie ist groß, aber lokal gesehen waren wir immer nur zu dritt oder maximal zu viert, weil meine Familie in dem Fall auf der Welt ein bisschen verteilter ist. Und ich habe das immer spannend gefunden bei Freunden, die eine Großfamilie haben, manche sogar noch im selben Haus, das zu sehen, wie das da von sich ging. Ich fand das spannend, wenn sie diesen riesengroßen Tisch haben, meistens bei der Oma oder beim Opa, dicker Holz, und dann sitzen sie drumherum. Fand ich spannend. Und ein Stück weit ist dieses Bild bei mir gerade entstanden. An der Großfamilie.
Also ich sehe auch hier in diesen Abschnitten wird die Einheit sehr betont. Zum einen die Einheit mit Gott, sogar dass Christus in uns wohnt, schreibt er hier an die Epheser, ja, dass er in unserem Herzen wohne und natürlich dadurch auch untereinander diese Einheit, diese enge Bindung. Das macht uns dann auch zu einer Familie.
Ja, also wir sind eins mit ihm. Wie wird er denn immer bezeichnet? Also wir haben jetzt immer Familie genannt, ja? Aber wie schaut die Familie aus? Vater, Mutter, Kind, Oma, Opa?
Das ist ja schon spannend. Also im Galater-Text wird ja auch verglichen, es gibt keine Unterschiede zwischen den Familienmitgliedern. Es ist egal, was für ein Hintergrund. Und gerade in unserer Gesellschaft erleben wir ja eine Schere zwischen Reichtum und Armut. zwischen verschiedene Rassen, verschiedene Menschen einfach. Und das gibt es bei Gott nicht. Gott liebt alle gleich. Und er wird ja auch hier vorgestellt als der Vater, der als Haupt der Familie auch agiert. Und ich finde es einfach schön, dass wir alle Kinder sein können, unabhängig von unserer Vergangenheit.
Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei dem. Du hast jetzt gesagt, wir sind ja alle gleich. Ja? Also wir verstehen das mit ein Vater, viele Kinder und egal wie viele es sind, er will ja, ein guter Vater will, dass jedes Kind zu dem kommt, was es braucht. Ja? Wie ist das jetzt mit den Unterschieden? Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, ihr seid alle eins in Christus Jesus. Heißt das, wir sind wirklich alle gleich oder worauf bezieht sich diese Gleichheit? Vielleicht nur ganz kurz, dass wir das noch definieren.
Also ist für mich der Vater, er liebt alle gleich, also er macht keinen Unterschied. Der eine ist irgendwie weniger, wird weniger gewertschätzt oder geliebt oder kriegt weniger, sondern Gott schaut genau, was jedes einzelne Kind am meisten braucht.
Genau.
Und ist genau für das Kind da, so wie es braucht.
Mhm. Damit auch in diesem Text sind wir Erben. Also jeder ist Erbe. Das heißt nicht, dass irgendwie nur der Erstgeborene kriegt was und ja, 2, 3 und 4 etc., die Plätze, die sind leider leer ausgegangen. Sondern, dass ich gleich bin mit Gott, meinem Vater, heißt auch, dass er mir das gleiche Geschenk gibt, wie er seinem Volk angeboten hat. Ich, der quasi per Definition nicht Teil des jüdischen Volkes wäre, habe trotzdem das Recht, Abrahams Nachkommen zu sein und dieses Geschenk der Erlösung von Gott zu kriegen. Also für mich ist das total beruhigend. Da brauche ich mich nicht mehr anstrengen, weil ich von außen komme.
Und diese Erklärungen von euch, finde ich, die nehmen auch den Stress, dass ich mich drum bemühen muss. Ja? Ich muss nicht nur, weil ich, weiß ich nicht, Sklave bin oder Grieche, mehr anstrengen, auch noch was zu kriegen. Weil die Verheißung ist hier, dass wir alle gleich geliebt werden. Ja? Und ich finde das schön. Oder ich muss nicht als Frau mich darum bemühen, auch gleichberechtigt zu sein. Ja? Denn vor Gott bin ich gleichberechtigt. Schön. Ja, also wenn er unser Vater ist, sind wir untereinander Geschwister. Ein sehr zutreffendes Beispiel, wer Geschwister hat, weiß, dass es da nicht immer so harmonisch ist, wie du vorhin gesagt hast. Aber der Vater möchte, dadurch, dass er ja in unseren Herzen wohnt, diese Einheit schaffen. Also, soweit mal. Wir sind eine große Familie. Ohne Oma und Opa. Schon interessant, he? Jetzt gehen wir zu einem nächsten Stichwort. Stichwort: Gott gehört alles. Wir kennen alle das Himmelstelefon, oder? Die Telefonnummer 5015. Aber der Kontext dort ist sehr interessant. Und den würde ich jetzt gern dich lesen lassen, Thomas. Psalm 50, Abvers 10, die Verse 10 bis 15. Und dann hätte ich wieder einen anderen Text für dich noch, Raphael, Haggai 2, Vers 8.
Psalm 50, Abvers 10. Hier spricht Gott, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Felde regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwa Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich erkennen.
Mhm. Und jetzt im Zusammenhang mit Haggai 2, Vers 8.
Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher.
So, jetzt frage ich euch, wenn alles Gott gehört, ja, was bedeutet das denn für unseren Besitz, für meinen, für deinen Besitz? Ich sage jetzt einfach so, sollen wir dann nicht alle Kommunisten werden, unseren persönlichen Besitz einfach abgeben? Dürfen wir überhaupt etwas besitzen? Oder besitzen wir überhaupt etwas? Vielleicht machen wir uns das ja nur vor. Wie schaut das aus?
Also ich glaube, dass wir schon etwas besitzen. Mit dem Hintergedanken, natürlich kommt alles von Gott. Aber er möchte uns das ja schenken. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir ein schönes und zufriedenes Leben haben. Mir ist das Beispiel gekommen von Eltern und Kindern. Ich meine, wenn ich anschaue, früher, wenn ich meinem Vater oder meiner Mutter was zum Geburtstag geschenkt habe, dann habe ich das mit dem Taschengeld gemacht, was sie mir gegeben haben. Eigentlich paradox, ich schenke ihnen etwas von dem, was sie mir gegeben haben. Ist es dann überhaupt noch ein Geschenk oder ist es eigentlich ihr eigenes? Und das ist bei mir hier so ein bisschen hochgekommen. Macht es Gott vielleicht mit uns nicht auch so, wie wir als Kinder vielleicht mit dem Geld von unseren Eltern ihnen etwas Gutes tun wollen?
Mir gefällt das Bild, weil auch das Kind ja quasi zum Verwalter wird. Er darf das Geld bekommen von den Eltern und darf damit machen, was er möchte. Die Eltern hätten jetzt nicht befohlen, gib mir jetzt ein Geschenk, du musst es mir geben. Sondern das kam ja auch aus dem Herzen. Und da finde ich, ist ja Dankbarkeit, da reden wir auch darüber, spielt eine wichtige Rolle. Aber einfach auch zu erkennen, ja auch das, was ich mir irgendwo erarbeitet habe. Ich meine, als Kind musste ich für mein Taschengeld auch ein bisschen was machen. Aber trotzdem, es kam halt von meinen Eltern und genauso. Wir kriegen von Gott alles geschenkt. Wir dürfen damit umgehen, das verwalten. Aber es kommt letztendlich alles von Gott.
Also mir gefällt das Bild wirklich sehr gut. Ihr drei, ihr habt jetzt noch keine Kinder. Aber gell, Thomas, also ich finde das ganz was Besonderes, wenn Kinder aus ihrem Taschengeld, das man ihnen gibt, wenn sie da was uns zurückschenken als Eltern. Weil die könnten sich ja auch irgendwas für sich selbst kaufen drum. Es macht schon besondere Freude. Also ich habe mir nie gedacht, boah, die hätten jetzt das Geld, das müssen es mal nicht wieder zurückgeben, ja? Habe ich mir nie gedacht. Das ist ein schönes Bild,
ja? Da kommt ja auch dieser Gedanke direkt in diesem Beispiel rüber, was wir in den Texten vorher hatten, dass Gott selber sagt, ich brauche nichts von euch. Im Sinne, dass ich das bräuchte, um zu überleben. Also nach dem Motto, ihr gebt mir nichts und dann gehe ich auf Deutsch gesagt den Bach runter. So ist es nicht, sondern wie bei den Eltern, wenn ich ein Kind hätte, es gibt mir ein Geschenk im Wert von 10 Euro vom letzten Taschengeld wieder, ich bräuchte es nicht, aber es macht mit dem Kind was. Mhm. Weil ich mir auch öfters mal die Frage gestellt habe, warum hat mir Gott das anvertraut, die Dinge, die ich kann, habe im Wert, warum steht das hier in verschiedenen Bibelbüchern drin, dass das explizit von Gott kommt, aber dann der Mensch doch was zurückgibt. Und ich habe dann gemerkt, dass ich, als ich Taschengeld bekam und das höher wurde, also je älter ich wurde, desto größer wurde das, dass ich schon gemerkt hatte, boah, jetzt habe ich da auf einmal 20 Euro mehr. Für mich war das damals viel. Irgendwann war es, glaube ich, am Ende, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, 70 Euro am Ende. Das war für mich sehr viel. Und dann dachte ich mir, boah, ich habe Respekt vor Geld bekommen. Mhm. Also letztlich Respekt vor dem, was meine Mutter mir gegeben hat. Das hätte mir sie so auf der Art und Weise gar nicht so beibringen können, hätte sie mir nur einen Vortrag darüber gehalten. Ich habe es selbst erlebt.
Spannend. Also Gott gibt uns etwas und eigentlich gehört ja trotzdem ihm, aber er vertraut es uns an. Sehr spannend. Jetzt gehen wir in den nächsten Text. Philipper 4, Vers 19. Wir müssen heute so ein paar Themen einfach streifen zur Einstimmung auf das große Viertelthema. Philipper 4, Vers 19. René, magst du wieder?
Ja. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus.
Also wenn Gott uns alles gibt, was wir brauchen, so verstehe ich das jetzt, ja? All unseren Mangel wird er ausgleichen, muss ich mich dann noch überhaupt darum kümmern, was ich brauche? Muss ich mich darum kümmern, was meine Familie braucht? Reicht es, dass ich Gott alles in die Hand lege und sage, er macht's?
Ja, im Grunde, wenn er uns die Kraft gibt, wenn er uns Gaben und Fähigkeiten gibt, dann sind die auch dafür da, dass wir sie einsetzen. Mhm. Und das System ist nun mal so, auch damals war es schon so, er hat zwar Adam und Eva auch in ein schönes Paradies gestellt und sie hatten trotzdem den Auftrag, diesen Garten auch zu bewahren, zu bebauen und natürlich dann auch mit der von Gott gegebenen Kraft und Gaben und Fähigkeiten das Beste daraus zu machen. Das bleibt nicht aus. Und dieser Text hier, ich Ich mag diesen Text sehr. Das ist einer meiner Lieblingsverse hier, weil er so schön davon spricht, weil wir ja Mangel haben. Dass Gott diesen Mangel ausfüllt nach seinem Reichtum. Gibt es jemanden, der reicher ist als er? Er ist der Reichste, den es gibt. Ja? Und das mit der Herrlichkeit in Christus Jesus. Weil, wie jemand mal sagte, wenn Jesus alles ist, was du hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und das steht mitten in diesem Zusammenhang, wo Paulus ja dann auch den Philippern schreibt, das ist ein paar Verse vorher, dort im Vers 11, dass er Zufriedenheit gelernt hat. Das hat so, er hat so einiges durchgemacht. Und die Philipper waren ja diejenigen, die ihn immer auch versorgt haben. Die ihn immer mal auch eine Geldspende haben zukommen lassen. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. In der Apostelgeschichte wird uns ja erzählt, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und er sagt hier, er hat Zufriedenheit gelernt. Er weiß, wie es ist, viel zu haben. Er weiß, wie es ist, wenig zu haben. Ja, auch zu hungern und zu dürsten und so weiter. Und dann sagt er hier, das ist seine Erfahrung. Gott hat seinen Mangel ausgefüllt. Und wenn wir Mangel haben, dann dürfen wir zu Gott kommen und darauf vertrauen, dass er unseren Mangel ausfüllt. Aber gleichzeitig sollen wir eben auch das, was er uns zur Verfügung gestellt hat, ich sag's mal so, nach bestem Wissen und Gewissen gebrauchen. Und das zu seiner Ehre.
Und jetzt frage ich ein bisschen provokant, wie kann der Paulus sowas sagen, wenn er schon oft gehungert hat? Mhm. Wie passt das zusammen für euch? Wie ist das mit vielen Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns und die auch darum bitten und diese Verheißung in Anspruch nehmen? Wie seht ihr das?
Im Grunde genommen hat Thomas auch schon gesagt, denn Christus ist alles. Also natürlich, es ist natürlich immer schwierig, wenn man selber nicht in der Situation ist. Aber wenn ich an die Herausforderungen meines Lebens zurückdenke, da wo es Krisen gab, das Einzige, worauf ich mich halten konnte, war Christus und die Beziehung mit ihm. Und ich kann mir vorstellen, in den Situationen, in der ich war, war das eine Hilfe und somit wird es auch eine Hilfe sein für die Menschen, die in anderen Situationen Not leiden und sich eigentlich etwas wünschen, aber es zumindest noch nicht so erfahren, erleben.
In dem Zusammenhang steht ja auch Vers 13, ein sehr schöner Vers auch, wo es darum geht, dass er sagt, mit Christus vermag ich das alles. Ja, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Und das ist Jesus Christus. Und die Sache, die du ansprichst, ist einfach eine Tatsache auch, dass wir tatsächlich hier auf dieser Erde ein Ungleichgewicht haben. Gab es ja damals auch schon, da gab es auch Hungersnöte. Und Menschen sind verhungert, obwohl sie auch gebetet haben, obwohl sie auch Gott treu waren. Diese Frage spielt eben auch in andere Richtung ab. Ja, wenn Menschen Gott treu sind, heißt das eben nicht, dass sie vor Leid oder vor Schmerz oder vor diesem Schmelztiegel, das war auch schon mal unser Thema, verschont bleiben. Und das Interessante ist, da gibt es ja diese Geschichte von einem sehr unglücklichen König, oder? Und dann wird ein Berater gerufen und der sagt, ja, der muss jetzt einfach das T-Shirt oder so eines glücklichen Mannes anziehen. Und dann wird im ganzen Reich gesucht nach einem glücklichen Mann. Und dann kommen sie zurück mit der Botschaft zum König. Wir haben einen Mann gefunden, der sehr glücklich ist. Ja? Und wo ist sein T-Shirt? Er hat keins. Ja? Okay. Also es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, mit wenigen zufrieden zu sein. Und das ist das, was Paulus ja hier auch sagt. Ja.
Und ich sehe das genauso. Gott wird uns drüber helfen, über diese Zeiten. Und auch die Menschen, die jetzt materiell weniger haben, erleben das immer wieder, wie Gott ihnen hilft und ihnen diese Genügsamkeit gibt, wahrscheinlich mit viel weniger auszukommen, als wir das machen müssen. So, wir haben jetzt ganz viel über das gesprochen, was Gott uns alles schenkt. Wir sind Teil seiner Familie, das ist schon unheimlich viel wert. Die meisten von euch haben in dieser Anfangsdankesrunde ja die Familie erwähnt, ja, oder auch Bildung. Gott schenkt uns so viel. Allein dadurch, dass wir zu ihm gehören, dann hilft er allem unseren Mangel ab. Er gibt uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ja, was ist das? Wie können wir ihm Danke sagen? Wie können wir angemessen ihm Danke sagen? Es ist ein bisschen schon kommen, ihm etwas zurückgeben davon. Ja? In der Lektion war noch ein anderer Weg drin. Dann haben wir wieder zwei Abschnitte. 5. Mose Kapitel 10, vielleicht schlagen wir mal alle den auf zuerst. 5. Mose Kapitel 10, dort 12 und 13. du bist dran, gell? Ja.
5. Mose 10, 12 und 13. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinen Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten.
Du könntest den Vers 14 noch dazu lesen.
14 noch im Anschluss. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören der Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist.
Und es ist noch so ein Hinweis auf diesen Gott, dem alles gehört. So, und dann vergleichen wir damit den ersten Johannesbrief und dort im Kapitel 5, den Vers 3. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 3. Wir gehen heute einmal quer durch, von vorn bis hinten.
Erst Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer.
Also was ist jetzt der Zusammenhang zwischen Gehorchen, Gebote halten und der Liebe zu Gott, die unsere Dankbarkeit ausdrückt? In beiden Abschnitten wird das irgendwie angesprochen, ja? 5. Mose, als auch 1. Johannes 5. Wie hängt das zusammen?
Für mich hat es viel mit Vertrauen zu tun. Wenn ich in einer Beziehung lebe, vertraue ich. Und wenn ich die Erkenntnis habe, alles auf dieser Welt gehört nicht mir, sondern gehört eigentlich Gott, und alles, was ich bekomme, auch ein Geschenk Gottes ist, dann will ich ja in diese Beziehung, bin ich ja eh abhängig von Gott. Und wenn ich dann merke, wie er sich um mich sorgt, um mich kümmert, dann will ich auch in der Beziehung ihn eine Freude machen. Und aus dieser Erfahrung, wie Gott sich um mich sorgt und liebt, möchte ich das widerspiegeln. Und ein Weg, das zu tun, ist auch das zu tun, was Gott gefällt. Und so hält man auch die Gebote, weil man Gott einen Gefallen machen möchte, oder der Gefallen ist vielleicht falsch, aber eine Freude machen möchte und in dieser Beziehung lebt. Also es ist irgendwie in beide Richtungen, in der es eben dann geht.
Bei mir kam auch der Gedanke hier mit Blick auf den 5. Mose-Text, dieses direkte Zusammenspiel in Vers 12 zwischen dieser Aktion, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben, dass da im Text ganz automatisch das Lieben nicht nur rein kognitiv ist, sondern da ist automatisch Bewegung dabei, da ist Handlung dabei. Verwundert nicht, weil Gottes Liebe sich direkt in meinen Handlungen ausdrückt. Ich kenne das aus meinen Beziehungen auch, wir kennen das von Freundschaften, das ist nicht statisch, sondern da ist Bewegung, da ist und hier sogar ein Weg gezeichnet, wo sich für mich ein Stück weit auch die Antwort ergibt, mit dem, was ich habe, gehe ich mit Gott auf einem Weg. Für mich ist das so ein bisschen in die Richtung, was man heute Lifestyle nennt. Also quasi eine Art zu denken, zu leben, die mein Leben prägt. Und ich denke da an das, was die Israeliten nach der Wüstenwanderung oder in der Wüstenwanderung auch selbst bei Gott gemacht haben, als er ihnen gesagt hat, ich möchte gerne ein Heiligtum bauen, damit ich unter euch wörtlich zelten kann, also wohnen kann. Gott möchte jetzt bei ihnen sein und er bittet sie darum, etwas zu bringen. Und dann sagt er aber nur von den Leuten, die das auch wirklich wollen. Und da habe ich gemerkt, so in diesem Fall hieß es für sie damals, okay, ich gebe jetzt, ich weiß es nicht, einen Goldgegenstand, den man einschmelzen kann, für einen Gegenstand, der dann in der Anbetung Gottes in diesem mobilen Tempel quasi dazu beiträgt, dass Menschen in Beziehung zu ihm treten. Und da überlege ich mir so, okay, wie kann ich das machen? Und was hier steht für mich ist, so wie ich mit Gott lebe, wird das sicherlich Auswirkungen haben auf die Leute, denen ich begegne. Das wäre für mich eine Variante, wie ich Gott zurückgeben kann, abgesehen von Geld oder Wertgegenständen.
Es war damals viel plastischer, gell? Es wäre schön, wenn wir ins Gabenkörper jeder einen Ziegelstein legen könnten und daraus das wird dann, ja, und man könnte die sehen jeden Sabbat, das wäre echt schön. Das ist bei uns halt nicht mehr so. Also, so wie ihr beide das jetzt beschrieben habt, ist dieser Zusammenhang, da hört er sich für mich total stressfrei an. Es ist kein, ich muss geben, ich muss Gaben bereitlegen, ich muss gehorchen. Wieso kommt dieser Stress dann auf? Du redest von Vertrauen, ja? Du redest von miteinander gehen, das ist alles so automatisch fast.
Das kann halt schnell mal auch in diese, ich sag mal, diese Falle tappen von Berechnung vielleicht. Ja. Dass man sagt, jetzt muss ich ja auch irgendwie was zurückgeben, jetzt muss ich ja irgendwie Gaben geben, sonst kann der Herr mich nicht segnen. Irgendwie so ein Gedanke, ja. Wie es jemand mal gereimt hat, ja, ich bin so fromm, damit ich in den Himmel komme oder so. Dieser Gedanke kann auch schnell beim Volk Israel da gewesen sein. Na, jetzt müssen wir halt all diese Zeremonien machen, jetzt müssen wir uns da halt alles dran halten, sonst kriegt man nicht den Segen oder sowas. Ja. Als schaut man dann wieder nur auf das, was man dafür bekommt, was ich davon habe, ja, was mir das bringt. Und Johannes in seinem Brief, wir haben ja nur einen Vers jetzt gelesen, in dem Gesamtzusammenhang weist er darauf hin, in Vers 19, Kapitel 4, ja, wir lieben ihn, weil er hat uns zuerst geliebt. Von ihm geht die erste Initiative aus. Er liebt uns. Und erwartet da jetzt erstmal nicht gleich, dass wir da dafür irgendwelche Leistungen, geht ja gar nicht, bringen. Ja. Und wenn wir von dieser Liebe berührt sind, dann antworten wir auch darauf durch Liebe. Und nicht in erster Linie durch Leistung. Und dann werden wir auch nicht fragen, das ist ja auch in unseren Beziehungen so, ja, da verbringen wir gerne Zeit mit unserem Ehepartner, weil wir ihn lieben und mit den Kindern auch. Und werden dann nicht sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder diesen, jetzt muss ich schon wieder jenes. Und, oh. Nein, das ist wunderschön sowas. Und dann geben wir auch gerne. Wir sind gerne bereit zu geben und schauen da nicht und rechnen da nicht. Ja. Weil das einfach aus Liebe geschieht. Und das macht diesen großen Unterschied auch, ja. Zwischen einem Heuchler und einem echten Nachfolger, das ist die Liebe.
Ja. Also, das kommt jetzt in jedem Abschnitt, den wir gelesen haben bis jetzt, kommt das raus, dass eigentlich die Liebe Gottes die Basis ist für alles. Und schon langsam denke ich, daran liegt, ob man Stress hat im Christentum oder nicht. Wenn ich diese Liebe Gottes wirklich verstanden habe, dann kann ich gar nicht anders. So, davon spricht der nächste und der letzte Text. Der steht jetzt in der Mitte der Bibel fast, in Matthäus Kapitel 6. Schlagen wir den noch auf. Ich glaube, Raphael, jetzt bist du wieder dran, gell? Dann haben wir alle durch. Matthäus Kapitel 6, dort die Verse 19 bis 21.
Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht daran graben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Wie gehören jetzt Schatz und Herz zusammen? Warum ist das so? Wo der Schatz ist, wird auch das Herz sein. Vielleicht könnt ihr ein paar praktische Beispiele aus eurem Leben bringen.
Mir ist da gerade was eingefallen. Im Sommer bin ich gern in den Bergen unterwegs und unter anderem eben auch mit dem Motorrad. Und wenn ich dort reise, habe ich meistens, wenn ich alleine fahre, wenig dabei. Eine Hängematte, einen Schlafsack, einen Tarp, also ganz simpel. Heißt aber auch, wenn ich irgendwo einen Campingplatz gefunden habe, ich habe nichts, wo ich etwas einschließen könnte. Also ich liege da quasi unter freiem Himmel. Und ich kann mich daran erinnern, jetzt auch im Sommer und den Sommer davor, jedes Mal, wenn ich abends eingeschlafen bin, habe ich nochmal geschaut, ist das Lenkradschloss drin beim Motorrad, weil man kann es sonst wegschieben. Macht man einen Gang in Leerlauf und dann ist es weg. Habe ich meinen Helm mit dem Intercom, also wo ich, wenn meine Frau mitfährt, auch mit ihr reden kann, was auch einen gewissen Wert hat, habe ich das dabei und dann so richtig paranoid, habe ich das alles dabei. Ich glaube, im gewissen Sinne ist es gut, wenn man sich sorgsam um seine Sachen kümmert. Aber ich habe gemerkt, je mehr in dem Fall Wertgegenstände ich habe, jetzt denke ich nur an die Fahrzeuge, weil das Teil meiner Hobbys ist, desto mehr Sorgen sind damit verbunden. Kriege ich das nächste Pickel? Schafft ein älteres Fahrzeug es noch weiter zu fahren? Und das kann, das habe ich auch selber schon erlebt, dazu führen, dass wenn sich das alles häuft, ich einen Stress habe, wo ich mir im Nachhinein denke, eigentlich total unnötig. Das sind vielleicht sogar Spaßgegenstände, wenn es jetzt nicht das Auto ist. Und trotzdem merke ich so, dieser Text, so, ja, kenne ich. Weil bei mir das bei Technik und bei zum Beispiel Motorrädern einfach, da merke ich, dass mein Herz gleich dabei ist. Fand ich super spannend, mich da einfach selbst zu beobachten. Das geht bei mir bei Technik und eben bei Fahrzeugen sehr schnell.
Danke. Wie schaut es bei euch aus?
Ja, dieser Text weist ja auch darauf hin, dass wir oft vielleicht dazu tendieren, in Dinge zu investieren, die am Ende nur fürs Feuer sind, sagen wir mal. Ja, Motten und Rost, und das ist alles vergänglich. Und wir werden hier ermutigt, und es gibt noch andere Texte, wo das immer wieder in die Richtung geht, Schätze im Himmel zu sammeln. Also in Dinge zu investieren, die Ewigkeitswert haben. Und das ist schon tatsächlich, wir gehen hier einer Arbeit nach, weil wir das Geld brauchen, um uns zu versorgen und andere zu versorgen. Ja. Und ich gebe dir voll recht, wenn man dann mehr hat, dann hat man auch mehr Sorgen, die damit in Verbindung stehen. Ja. Das heißt, wenn man ein Haus hat, dann sind es ganz andere Sorgen, als wenn man irgendwo zur Miete wohnt vielleicht. Und wenn die Energiepreise steigen, sind das wieder andere Sorgen. Und dann häuft sich das. Ja. Und dann kommt man auch in Stress, weil man muss das ja irgendwo auch alles schaffen. Und man konzentriert sich dann tatsächlich auch auf Dinge, aber macht man so ein bisschen Abstand mal so, dann wird einem klar, Ewigkeitswert, was ist es wirklich? Und dazu möchte uns halt hier auch Jesus Christus ermutigen, darauf zu achten, dass all die anderen Dinge, die er uns gibt, die ja auch schön sind und die wir auch genießen dürfen, und die er auch ermöglicht, dass wir trotzdem hier nicht unser Herz daran hängen. Weil dann ist es unser Gott, ja, wo unser, was auf unserem Thron dann sitzt, ja, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und auf meinem Thron soll Gott sitzen, er allein. Und nicht die Dinge dieser Welt.
Und ich finde, man merkt auch sehr schnell, wo jemand sein Herz hat. Denn die Person redet auch ganz natürlich immer darüber. Und es ist manchmal interessant, ich besuche Menschen und die beschweren sich, was alles im Haus kaputt ist und haben sich Sorgen, also machen sich halt Sorgen darum, welche Investitionen als nächstes kommen fürs Haus. Und ja, es ist schön, auch ein Haus zu haben. Es ist schön, wo zu wohnen. Gott hat das auch uns ermöglicht. Aber oft schaffen wir es, unsere Gedanken so zu lenken, dass wir ständig nur Stress haben mit dem, was Gott uns auch gegeben hat. Und ich finde, es gibt auch solche Menschen, die das Wertvollste für sie sind Erfahrungen mit Menschen zusammen, mit der Familie zusammen. Und du siehst, die strahlen auch eine ganz andere Zufriedenheit aus als Menschen, die ständig versuchen, ihren Reichtum irgendwo sicherzustellen und zu bewahren, einfach aufzupassen, dass nichts verloren geht. Ich kann mich noch erinnern, in Berlin habe ich mal einen Obdachlosen getroffen am Bahnhof. Es ist ein Gespräch entstanden und ich habe selten in meinem Leben einen Mensch getroffen, der so zufrieden war. Und der hatte nichts, der hatte seinen Einkaufswagen da mit seinen Tüten, aber er hatte sonst nichts und er war zufrieden. Und da frage ich mich manchmal, sind wir auch so zufrieden mit den Dingen, die wir haben, wo wir vielleicht oft so viel mehr auch haben?
Also ich muss sagen, ich finde es immer wieder interessant, so Texte, gerade Matthäus 6, diesen hier, das hat man schon so oft gelesen, aber immer wieder stolpert man über was Neues oder es kommen neue Gedanken. Ich musste mich daran erinnern, als ich vor 2 Jahren angefangen habe, relativ frisch hier, habe ich sogar eine Andacht drüber gehalten. Und jetzt, als ich mir die Lektion diese Woche durchgelesen habe und es kam wieder so ein neuer Gedanke und da ist auch die Frage mit aufgekommen, die sich ja hier auch stellt, woran hänge ich mein Herz? Und damit auch die Frage, was ist denn der höchste Schatz im Himmel eigentlich? Was hat Ewigkeitswert, tatsächlichen Ewigkeitswert? Und dann kam mir auf tatsächlich die Menschen auch. Weil das, was ich sammeln kann, das Wertvollste, was ich, glaube ich, hier für den Himmel sammeln kann, sind eben auch andere Menschen, die ich hier aktiv auf der Erde vielleicht schon sammeln kann, denen ich die Botschaft weitergebe, die ich hier selber empfangen habe, wo wir dann auch das von gerade eben mit aufgreifen, die Liebe, die ich selber schon empfangen habe, die verändert dann wieder etwas, wo ich dann wieder Liebe zurückgebe, wo ich dann Schätze sammeln anfange. Und das war so ein neuer Gedanke, der mir da kam, okay, was ist das wirklich Wichtige, Unvergängliche? Und daraus folgt dann wieder dieser Segen, den Gott gibt, indem ich ein Teil dessen sein darf, anderen das weiterzugeben. Und dadurch werde ich wieder gesegnet. Ich gebe zwar was, aber im Geben steckt schon wieder dieser Segen von Zufriedenheit, von Glück, dass ich das einfach machen darf.
Schön. Und du gibst gleich die Überleitung. Mir kam auch ein neuer Gedanke bei diesem Vers durch ein Zitat aus dem Weg zu Christus, wo das auf Jesus umgelegt wird. Stärker als der Tod ist die Liebe, mit der sich Gott nach seinen Kindern auf Erden sehnt. Das heißt, wir sind sein Schatz und sein Herz ist bei uns. Als er seinen Sohn hingab, schenkte er uns mit ihm den ganzen Himmel. Also aus dieser Perspektive diesen Text mal zu lesen, ich habe dann versucht, den ganzen Abschnitt ein bisschen so für mich durchzulesen, ja, aus der Sicht Jesu, ist schon interessant. Also wir sind sein größter Schatz, denn er hat uns alles wirklich, sein ganzes Herz geschenkt. Mhm. Ja, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, vielleicht könnt ihr uns in den Chat schreiben, wofür ihr Gott besonders dankbar seid. Es würde uns freuen, wenn wir da ein bisschen Einblick bekommen. Und ich würde dich, Thomas, bitten, dass du noch mit einem Gebet abschließt.
Unser Vater, ja, du liebst uns so sehr, dass du dein Bestes gegeben hast. Und wir wollen auf diese Liebe antworten, indem wir dich auch lieben. Du lässt uns da nicht im Ungewissen, du zeigst uns in deinem Wort, was wir auch ganz konkret tun können, um diese Liebe zu erwidern. Aber vor allem, Herr, sollst du an erster Stelle stehen. Du sollst der Schatz unseres Lebens sein. Und so hilf uns, Herr, dass wir lernen, wie das wirklich geht. Und dass wir bei all dem, was wir hier tun, auch investieren in das, was Ewigkeitswert hat. Und wir danken dir dafür, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass Sie diesmal bei unserem Bibelgespräch dabei waren. Wir hoffen, dass es gewinnbringend für Sie war und Sie etwas Neues dabei lernen konnten. Sie sind eingeladen, nächste Woche wieder dabei zu sein. Bis dahin, Gottes Segen.